Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das ist ein Zitat von Henry Ford, dem US-amerikanischen Unternehmer. Dirk, was sagst du dazu?
Ja, Phil, deswegen machen wir jetzt einen Podcast, ne? Also wir wollen uns auch weiterentwickeln. Jetzt haben wir einen Podcast und ich freue mich drauf.
Und generell ist ja die Frage, wie viel Veränderung, wie viel Mut braucht es im Leben? Wie viel davon ist gut? Und darüber reden wir heute in der ersten Folge der Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in der Mitte des Lebens. Und in dieser Mitte des Lebens, Dirk, ist es ja dann doch so, dass uns Veränderungen eigentlich permanent begleitet.
Ja, und es gibt einen, der wirklich schon viele Veränderungen im Leben hinter sich hat. Das ist unser heutiger Gast, Peter Kunz. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Peter.
Servus. Gute,
hallo Peter.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist eigentlich dieser Peter Kunz? Und Peter ist gleich einem Chamäleon. Veränderung ist für ihn nicht mutig, sondern normal. Er ist Vorstand einer nicht gerade unbedeutenden Immobilienentwicklungsgesellschaft. Dazu als Comedian seit einigen Jahren sehr erfolgreich, Tendenz steigend. Und jetzt ist er auch noch Buchautor. Dazwischen hat er Musik gemacht, eine Radiostation gegründet und Wahlkampfveranstaltungen für Ex-Kanzler Gerhard Schröder moderiert.
Gott, oh Gott.
Ist das alles Ausdruck deiner seit dem 19. Lebensjahr andauernden Midlife-Crisis? Oder ist die Krise vielleicht bei dir gar nie angekommen, weil du immer rechtzeitig was Neues gemacht hast, bevor es langweilig wurde? Darüber und über vieles andere werden wir heute mit dir sprechen.
Du lieber Himmel, was für eine Vita.
Das war ja ein Poetry Slam, Dirk. Also das war ja Wahnsinn. Aber ja, es ist so, es sammelt sich natürlich einiges an über die Jahre.
Ich bin verrückt.
54 und
ehrlich?
Ja, und
ist gut gehalten.
Ja, danke. Und du machst ja dann doch einiges. Also wenn du es jetzt so vorliest, war es ja...
Wobei ich habe ja noch Sachen auch weggelassen.
Ja, wobei es auch immer einige Konstanten gab, so ist es nicht. Aber in der Tat, ich habe mich dann doch ein paar Mal neu erfunden.
Wie viel Mut braucht es, um sich immer wieder neu zu erfinden? Weil ich glaube, das ist das Entscheidende eigentlich. Wenn man sich immer wieder neu erfinden muss, braucht es ja auch diesen Schritt, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt. Also ich schiebe alle Zweifel beiseite, die ich irgendwie habe.
Ich glaube, man braucht nicht Mut, sondern man braucht unglaublich viel Energie. Und bei mir ist das Muster eigentlich relativ simpel. Ich bin ein Vertriebler, ja, vom Bauingenieur studiert, dann noch ein Masterstudium gemacht und immer Vertriebler gewesen. Und für mich war immer der Deal, sage ich mal, das Wichtige. Und wenn irgendwas komplett war, Dinge aufzubauen, fand ich immer viel spannender als Dinge zu verwalten. Und so war das eigentlich immer, dass ich in meinem Leben Sachen aufgebaut habe mit aller Energie, die ich hatte, alles da reingeschmissen habe. Und dann nach ein paar Jahren irgendwo gemerkt habe, so, weiter kommst du jetzt nicht. Es war dann in der Regel irgendwie relativ weit schon mal. Und dann habe ich es hingeschmissen. Nicht jetzt, sagen wir mal, frustriert, aber dann doch auslaufen lassen. Ja. Und dann kam was Neues.
Ja, du hast aber schon auch Konstanten. Also ich meine, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich meine, du bist seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich.
Verheiratet.
Immer noch, trotz allem echt.
Und verwaltest offensichtlich diese Familie und Ehe erfolgreich, ne? Und hast auch noch nicht hingeschmissen.
Nee, meine Frau hat nicht hingeschmissen. Nein, es ist, ja, also es gibt Dinge, die sind sehr stabil. Beispielsweise habe ich in den 25, 26 Jahren Berufsleben nur einmal die Firma gewechselt. Ich war Gesellschafter, Geschäftsführer von einem großen Maklerhaus, großes Immobilienberatungsunternehmen und habe dann irgendwann, weil mich der Chef genervt hat, gesagt, das war's jetzt hier für mich und habe dann mit Kollegen eine neue Firma gegründet. Aber das ist ja, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt viel, 25 Jahren einmal das Unternehmen zu wechseln. Aber auch da war das so, dass ich das Unternehmen mir immer wieder neue Challenges, wie wir jungen Leute sagen, gegeben hat, geboten hat und es dann nie langweilig wurde. Und privat, ja, in der Tat, so wild vielleicht meine ganzen kreativen Exzesse sind, so konstant ist es dann auch privat.
Braucht es diese Konstanz und Stabilität, um den Mut zu entwickeln?
Ja, ihr wollt immer auf Mut heraus. Es ist eher bei mir begeisterungsgetrieben. Also ich finde, klingt jetzt komisch, aber das Leben ist lang genug, um eigentlich alles auszuprobieren, worauf man Bock hat. Und so habe ich es eigentlich immer gemacht. Und wenn ich jetzt mit 20 mir einer gesagt hätte, du schreibst ein Buch, stehst mit deiner Band im Stadion in Frankfurt voller Hütte oder du spielst im Quatsch-Comedy-Club, und bist noch vielleicht als Unternehmer auch relativ erfolgreich und hast zwei Kinder und bist noch verheiratet, dann ist natürlich viel und das soll auch ja gar nicht das Ziel sein. Aber ich habe das ja so in Paketen abgearbeitet. Es waren immer im Rückblick so 10 Jahres Zyklen.
Aber nochmal auf die Frage von Dirk zurückzukommen, weil das habe ich mich auch direkt gefragt, wenn man sich deine Vita durchliest, dann merkt man, das ist ein Typ, der hat wahnsinnig viel Energie und der hat auch das Bestreben oder den Drang, sich permanent neu selbst zu erfinden. Und um das umzusetzen, brauchst du ja auch wahnsinnig viel persönliche Freiheit. Vielleicht kann man auch sagen, gesunden Egoismus, weil sonst funktioniert das ja nicht. Mhm. Wenn du immer wieder diese Energie und diese Zeit dir nimmst, um dich immer wieder neu zu erfinden, brauchst du ja Menschen, die dir den Rücken frei halten. Sonst funktioniert es nicht, oder?
Das ist richtig. Grüß oder du Frau. Musst verdammt viel Kohle nach Hause bringen.
Ja.
Nein, ich hatte ja.
Also
nein,
zweiteres
hatte,
bei dir.
Ja, nein, ich hatte ja, naja, sagen wir es mal so. Also erstmal hat meine Frau auch viel Energie und macht die Späße auch mit und hat auch ihre Felder, wo sie sich austobt. Und zweitens ist es natürlich leicht gesagt, wenn du Unternehmer bist und jetzt finanziell dir nicht riesen Sorgen machen musst, sondern da auch erfolgreich bist. Das war bei mir immer so, dass mir die unternehmerische Tätigkeit die Freiheit gegeben hat, mich kreativ auszutoben. Ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Job hätte, der gerade so irgendwie die Familie ernährt und dann sage ich, tschüss, jetzt mache ich aber Comedy noch 4 Abende die Woche, da würde meine Frau wahrscheinlich auch sagen, setz dich lieber an die Tankstelle und bring noch Geld nach Hause. So, von daher ist es natürlich schon Glück, Fügung, Talent, keine Ahnung, dass ich da unabhängig genug war, immer die Sachen dann durchzuziehen. Aber es hat viel mit Energie zu tun, weil viele Hobbys oder viele Leidenschaften, die ich so betreibe, die haben auch gar nichts mit Geld zu tun. Zum Beispiel Comedy zu machen, kostet keinen Cent. Ja, man muss
ich nur trauen.
Letztendlich, genau, das hat was mit einem gewissen Stehvermögen zu tun. Ja,
da musst du einiges aushalten können.
Ja,
auch, ne?
Ja, genau. Also da musst du natürlich sagen, ich gehe gerne auf eine Bühne, wenn jetzt einer sagt, oh mein Gott, ich kriege schweißnasse Hände, wenn ich irgendwo die Quartalszahlen vor 4 Mann präsentieren muss, ist schwierig, aber das Thema Comedy, lustig zu sein oder Texte zu schreiben, zu entwickeln, das kostet kein Geld.
Ich sag dir mal eins, ich habe seit Jahren so ein paar Ideen in der Schublade liegen für so eine Open-Mic-Comedy-Session. Die gibt es ja inzwischen eigentlich überall. Ne? Diese Stand-Up-Comedy-Clubs sind ja wahnsinnig gut besucht auch. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der weder mit Bühne noch mit Mikrofon oder sonst was ein Problem hat. Aber ich habe, glaube ich, oder ich hätte weniger ein Problem damit, vor Millionen Menschen ein Fußballspiel zu kommentieren, als vor 20 Leuten in so einem kleinen Club zu stehen auf der Bühne und die Gefahr zu sehen, dass die mich gar nicht witzig finden.
Das wird auch so sein, dass die mich nicht witzig finden.
Danke, weil
die
Peter.
Niemanden witzig finden, der jetzt, also ich sag mal jetzt ein 200 Kilo schwerer Chinese im Trachtenanzug, der ist vielleicht witzig aufgrund von Optik, aber jemand, der jetzt in normalem Erscheinungsbild Frankfurt und Umland sich auf eine Bühne stellt, ist ja per se erstmal gar nicht witzig. Und das mit dem Fußballspiel kommentieren, das hat ja etwas damit zu tun, das wäre für mich der Horror, weil ich das Handwerk halt nicht beherrsche. Und man kann ja einfach viele Sachen erlernen. Wenn mich einer 5 Minuten vor ein Mikrofon setzt und ich soll Leverkusen-Wolfsburg moderieren oder kommentieren.
Ja gut, da hast du natürlich jetzt auch den absoluten Worst Case, der rausgekriegt.
Was auch immer, wenn du nicht vorbereitet bist. Bei den Comedians gibt es ja so einen Spruch, wer einen guten Joke aus dem Ärmel schütteln will, der muss ihn sich vorher reingesteckt haben. Und das ist ja bei, denke ich mal, Sportjournalismus genauso. Ich muss vorbereitet sein, ich sollte eine Tabelle da liegen haben oder vielleicht auch die Aufstellung kennen. Und das ist bei Comedy ja genauso. Du fängst an, schreibst 5 Minuten, holst deine Sachen aus der Schublade, stellst dich auf ein Open Mic, hast 5 Minuten Zeit und wenn an einer Stelle gelacht wird, schmeißt du den Rest raus und die Stelle, an der gelacht wird, nimmst du.
Fangen wir doch nochmal, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Weil wir sind jetzt eigentlich schon ganz hinten, ne, bei der Comedy und ich will nachher mal auf die Frage auch eingehen, wie war das, als du mit Mitte 40 oder wann es auch immer gewesen sein mag, gesagt hast, ich mache jetzt Comedy. Gehst zu Hause zu deiner Frau, zu deinen Kindern, ich bin jetzt lustig, ab sofort bin ich professionell lustig und ich fange jetzt an, Comedy zu machen. Aber das ist für mich später. Jetzt fangen wir ja erstmal an, wie du angefangen hast. Du hast also eine Ausbildung gemacht, die hast du relativ schnell, soweit ich weiß, beendet wieder.
Sondern
auch wieder aufgehört. Und dann hast du Bauingenieurwesen studiert.
Gut, also die Story ist schnell erzählt. Ich habe Abitur gemacht an der Odenwaldschule in Heppenheim. Mir ist nichts passiert. Es war die Schule mit dem Missbrauch. Und ich habe 1er Abitur, 3,1. Also ich bin überhaupt kein School-Smart-Typ. Also meine
Talente, und das in Hessen, du.
Genau. Und meine Talente sind garantiert irgendwo anders als Prüfungen zu bestehen. Und dann habe ich Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz, Rettungsdienst, Notarztwagen gefahren. Solche Sachen, das fand ich super. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du machen? Kannst du Berufsfeuerwehr gehen? Das war mein Ziel. Und dann habe ich angefangen, Bauingenieurwesen in Darmstadt zu studieren, weil man da in den gehobenen Dienst kann, bei der Berufsfeuerwehr. Damals gab es ja auch nicht so viele Studiengänge. Und ich bin halt wirklich der Allerletzte, der Talente hat, Bauingenieur zu werden. Und diese, heute würde man sagen, Resilienz Habe ich dann aber bewiesen und habe in 18 Semestern an der Fachhochschule, was eine
war aber dann eine solide Ausbildung, ne? Weil sie war ja, länger, also hat sich schon intensiv damit beschäftigt. Ich habe
zweimal studiert, genau.
Hat's Handwerk gelernt, ja.
Genau, das habe ich dann gemacht und mir war aber ab dem ersten Semester klar, ich werde nie in irgendeinem Baucontainer sitzen, sondern ich mache das jetzt einfach fertig, weil das wäre so eine ungeschlossene Schleife auch gewesen, die mich das ganze Leben lang genervt hätte. Und heute klopfe ich gegen Trockenbauwände irgendwo und sage, das ist eine nicht tragende Wand. Bin Bauingenieur, ich kann das hier beurteilen.
Aber jetzt gehen wir nochmal, jetzt hast du ja neben diesem Studium, was ich mit Bau, Immobilien, ist ja eigentlich eine sehr geradlinige Laufbahn, die du da genommen hast, hast du ja immer so Aussetzer gehabt. Unter anderem hast du ja auch Musik gemacht und dabei sogar einen sehr bedeutenden Musikpreis gewonnen, wie ich gehört habe.
Und zwar den Grammy.
Den Grammy, nee, den habe ich nicht gehört. Die Granny. Die Grannys dieses Jahr gehen an Hildegard, Else und Gudrun. Nee, ich habe natürlich in Darmstadt mich an der Hochschule ausgetobt und einmal war das, gab ein Aushang, dass ein Radiosender sich gründet, kann ich vielleicht kurz erzählen. Und das war dann mein nächstes Wahnsinnsprojekt mit anderen, wurde Radio Darmstadt gegründet. Das ist ein Radiosender, da kann jeder mitmachen, so ein Bürgerradio. Und da habe ich dann mitgemacht, habe das Radiohandwerk erlernt mit anderen, saß morgens früh um 6 Uhr in einer Morningshow live moderiert aus einem Gartenschuppen im Darmstädter Herrengarten.
Ah, das ist ja absolute genau. Radioromantik im Endstadion.
Absolut, das hat wahrscheinlich keiner zugehört, aber völlig das egal. Ist ja egal. Wir haben ja gesendet, was das Zeug hält. Und dann habe ich Thema Musik, dann wurde eine CD produziert, mit Darmstädter Bands. Und das war die Zeit 98 mit Olli P., Flugzeuge im Bauch und so. Fanta 4 kam auf und da habe ich gesagt, ich mache ein Lied über Darmstadt. Gibt es bei Spotify und habe einen Rap, also heute würde man es nicht Rap nennen, aber so eine Art Sprechgesang aufgenommen und bin damit dann auf Studentenpartys on Tour gewesen, als der Ingenieur. Das war mein sehr kreativer Künstlername. Findet ihr heute noch bei Spotify, der Ingenieur Darmstadt. Wir sind die Nummer 1, Darmstadt, nicht Frankfurt und nicht Mainz. Und genau, das war dann so eine Episode Deutsch-Rap. Wurde aber nix, war nicht erfolgreich. Obwohl ich
Und wie bist du damit umgegangen, auch mal nicht erfolgreich zu sein, ne? Weil ich glaube, man muss ja auch eine gewisse Fähigkeit haben, dann mit mangelndem Erfolg umzugehen und dann die nächste Sache anzugehen, ja, und nicht zu sagen, jetzt bleibe ich bei meiner Feuerwehr oder ich bleibe bei meinem Ingenieur und ich mache gar nichts anderes mehr und verkrieche mich vor lauter Angst, ziehe meinen Kopf ein und wie so eine Schildkröte unter meinem Panzer und wer sich bewegt, hat verloren.
Ja, ich bin da eher ein Probierender und probiere so lange, wie es geht und nehme es dann auch nicht persönlich. Und also auch bei dem Ingenieur, bei dem Musikding war das so, ich habe einen Kollegen gehabt, wir standen dann auf großen Festivalbühnen rum, weil SWF 3 damals, die haben irgendwie Narren an uns gefressen und wir standen dann bei SWF 3 Partys plötzlich auf der Bühne mit anderen Rappern, die das natürlich völlig lächerlich fanden, so Afrop und Blumentopf und andere.
Echt,
und
wir mit denen stand's auf der Bühne?
Ja, ja, wir haben dann da im Airfield, Baden-Airfield, haben großartig. Wir da riesengroße Open Air, wir hatten auch nur 20 Minuten Programm und aber ja, und irgendwann merkt man dann, okay, jetzt geht's nicht voran und dann kann man das so auslaufen.
Christoph Daum, der berühmte Fußballtrainer, der leider nicht mehr unter uns weilt, hat mal nach einem Abstieg gesagt, befragt nach diesem Abstieg und ob er gescheitert sei. Hat er darauf geantwortet, ich bin nicht gescheitert, ich bin gescheiter geworden. Mhm. Hast du das auch jedes Mal so erlebt, wenn es Rückschläge gab? Also wie schwer ist das, daran zu wachsen?
Ja, das ist ja eine alte Plattitüde, dass einen Niederlagen immer stärker machen. Aber es ist natürlich so.
Kannst bestätigen?
Absolut. Du kriegst richtig einen drüber gezogen. Du scheiterst an irgendwas, du fliegst irgendwo raus. Reden wir ja nachher drüber vielleicht, den Quatsch Comedy Club an so einem Hotshot-Talentwettbewerb mit teilgenommen und bin aber auch dann rausgeflogen mal zwischendrin. Hat mich wahnsinnig geärgert. Ich habe dann so hart gearbeitet, bis es wieder besser wurde, habe mich selber wieder eingeladen und dann ging es wieder weiter. Aber es ist natürlich sind so Niederlagen schmerzlich, aber man muss halt die richtigen Schlüsse draus ziehen. Wenn man sagt, alles scheiße, außer Mutti, dann bringt es natürlich nichts. Aber wenn man den Kämpfer in sich dann entdeckt und sagt, nö, so nicht, schmeiß mich vorne raus, ich komme hinten wieder rein, dann hilft das.
Du hast vorhin gesagt, du bist so ein Typ, der wahnsinnig viel Energie hat und der immer irgendwie weiterkommen will. Ist das was, was man sich selbst auch antrainieren kann oder ist das was du von Natur aus mitgegeben bekommen hast?
Ich glaube, du kannst nicht antrainieren. Ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach, jeder hat, glaube ich, ein gewisses Energiepensum und es gibt Leute, die sind müde abends und gehen früh ins Bett, zu denen gehöre ich. Und es gibt andere, die brauchen weniger Schlaf. Es gibt Leute, die trauen sich dann, bleiben doch mal beim Trauen, packen es dann eher an, haben eher Bedenken bei neuen Dingen, fühlen sich wohler in ihrem Sicherheitskomfortbereich. Ich glaube, Energie ist etwas, was man so mitbekommt. Das kann man auch keinem vorwerfen, wenn er sagt, ich bin einfach platt, lass mich mit so einem, hab keinen Bedarf an noch weiteren Projekten.
Hast du Veränderungen festgestellt in dir? Du bist ja jetzt Mitte 50, hast du vorhin ja verraten, sonst hätte ich es natürlich nie gesagt.
Ja.
Und hast du festgestellt, dass sich dein Energielevel über die Jahre verändert hat, dass du heute mehr, weniger Energie hast, was auch immer?
Nee, noch nicht. Kommt vielleicht noch. Ich habe nur das, also es ist schon so, dass ich peinlich genau darauf achte, meine Frau nennt mich den Bad Guy, weil ich immer so früh schlafen gehe. Und,
ernsthaft, was heißt früh?
Ich liege in der Regel um 10 im Bett.
Okay.
Und dann, weil ich nichts mehr hasse, als morgens unausgeschlafen in den Tag zu starten. Und ich bin kein Nachtmensch, ich bin dann eher ein Morgenmuffel.
Wann stehst du auf, wenn du um 10 ins Bett gehst?
Ja, du, wir haben Kinder, das geht dann schon irgendwie um 6 Uhr geht das Business irgendwie los zu Hause. Also 6, 6:30, 7, 7, ja. Versammeln sich alle vor dem ZDF-Morgenmagazin und gucken sich die schlecht gekleideten ModeratorInnen an. Und fragen sich, welche Zielgruppe ist das?
Gut, dass wir irgendwann ja auch nochmal über Mode reden werden, Dirk, oder?
Ich glaube schon, dass wir da schon Experten hier sitzen haben, eine ganze Reihe von Experten, wenn man uns so anschaut.
Ja.
Sweatshirt, ja. Altes Hemd, also ja. Es geht besser. Wir haben Luft nach oben.
Ja. Aber diese Energie, die du dann hast tagsüber, bist du jemand, der da auch Input von außen für braucht? Oder bist du jemand, der permanent sich selbst da auch antreibt? Also wenn so eine neue Idee kommt, wie funktioniert das bei dir? Also die Idee beispielsweise damals mit der Comedy. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du plötzlich die Idee, die Eingebung gehabt, boah, jetzt will ich Comedy machen? Oder hat sich sowas langsam entwickelt und aufgebaut?
Ja, also nochmal zum Thema Energie zurück. Frage 1a, die ich gerne beantworte. Ich habe festgestellt, viele haben nicht so viel Energie wie ich. Das heißt, ich muss mir Leistungen zukaufen. Das heißt, Leute dafür bezahlen, dass sie Sachen machen, so schnell wie ich es möchte. Oder ich muss einfach Dinge selber tun, weil ich hasse gar nichts mehr, als wenn ich jetzt straff organisiert irgendwas aufbauen, durchziehen will, muss dann auf irgendeinen Kumpel warten, der mir einen Gefallen tut und dann dauert es 4 Wochen und du kommst und der sagt, ich bin ja so überlastet. Ja, und dann kommst du nicht voran. Das heißt, Nike hat ja mal haben ja immer den Slogan, own the game.
Ja.
Die machen alles selber. So, und das ist auch ein bisschen mein Motto, selbst die Dinge in der Hand haben. So, und wie wurde ich Comedian? Es war so, ich weiß, ihr wolltet nicht drüber reden, aber ich war auch lange Stadionsprecher der führenden Fußballvereine in Südhessen. Und es ist nicht die Eintracht.
Eines der führenden.
Ja,
so viel gibt es da auch nicht.
Ich war 15 Jahre Stadionsprecher in Darmstadt, ist jetzt auch kein Geheimnis.
Quatsch.
Und da habe ich aber aufgehört, weil das war auch sowas nach 15 Jahren, 14 Aufstiegen und 13 Abstiegen. Irgendwann habe ich mal gesagt, was soll jetzt noch kommen? Habe dann irgendwann mal so das Ende da eingeläutet. Habe gesagt, ich glaube, für mich ist jetzt gut, ich will nicht enden wie im Rollstuhl, im Rollator mit Sauerstoffflasche an der. Hätte ich auch noch alles weitermachen können, aber so der Kick war dann irgendwann mal weg. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht. Und das hat mich dann nach einem Jahr komplett genervt. Und dann habe ich meiner Familie erzählt, ich werde jetzt Schriftsteller. Mhm. Habe mir die Strafprozessordnung gekauft, habe Storytelling-Bücher gelesen, habe gesagt, nachdem ich jetzt hier 10 Jahre auch Musik produziert habe und wummernde Bassdrums aus meinem Sutterer-Studio die Kinder um den Schlaf gebracht haben, habe ich gesagt, jetzt bin ich Autor, ich brauche komplette Ruhe. Und das hat dann erstmal meine Frau die Augenbrauen hochgezogen. Und dann habe ich aber mir gedacht, nee, Autor ist was, kannst machen, wenn du 60 wirst irgendwann. Und so darauf läuft es ja auch hinaus.
Ist ja
und,
bald soweit,
genau,
ja.
Und habe aber dann gesagt, ich war ja Moderator auch viel, so Veranstaltungen, der Dirk hat es ja schon angesprochen, Bühne ist mein Ding, Mikrofon fühle ich mich wohl, ich bin jetzt Comedian. Und das habe ich bei einem Abendessen dann 8 Freunden, Freundinnen erzählt in Frankfurt, Bornheim, bei diesem sardischen Nummer 16 oder sowas.
Ja, ja klar, Nummer 16,
Nummer
bis heute.
16.
Ja,
genau, nach dem zweiten Rotwein habe ich dann erzählt, ich bin jetzt Comedian. Und die haben gleich gewusst, es ist ernst gemeint. Mhm. Und dann war das so. Und das war dann für mich die Haltung, ich bin jetzt Comedian. Da habe ich angefangen, eine ganz wirre Nummer zu schreiben, weil ich ja von der Technik überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie was lustig wird. Furchtbar. Und habe dann meine Kumpels Peter und Heiko und Frank überredet, mitzukommen auf das erste Open Mic. Und stand vor ratlosen Zuschauern.
Es geht mir bis heute so bei vielen, was ich mache.
Ja, also. Und die Zuschauer waren ratlos. Es war im Leonardo Hotel in Frankfurt-Sachsenhausen, oben auf dem Sachsenhäuser Berg.
Ja.
Fabrizio Levita, das ist der Sänger von Mr. Saxo Beat, dieser Hit, den es mal gab. So Kumpel von mir, der hat da so eine Open Stage. Und da waren wirklich hochkarätige Musiker da aufgetreten. Ich habe dem gesagt, hier, ich muss kommen, ich bin jetzt Comedian. Dann hat der gesagt, gut, ich kenne dich von deinem Musikprojekt. Und was du bis jetzt gemacht hast, war immer professionell, dann mach. So, und ich habe mich da hingestellt und es war sehr mäßig. Ich würde mal sagen, es war eine 4+. Ich hatte einzelne Lacher, aber bin natürlich mit viel zu viel Selbstbewusstsein da aufgelaufen oder bin ich runtergegangen.
Das ist eine interessante Frage. Selbstbewusstsein. Ja. Weil es ist so, dass wenn du älter wirst, manchmal auch mehr Selbstzweifel kommen, weil du ja auch die eine oder andere Sache hast, die nicht so rund gelaufen ist. Ja? Und bei dir habe ich das Gefühl, Selbstzweifel sind dir völlig fremd, sondern du meinst, das, was du machst, wirst du am Ende auch gut machen und wirst du irgendwie hinkriegen. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann hörst du einfach wieder auf und machst was anderes. Hast du da einen Tipp auch für unsere Leute da draußen, dass man sagt, Mensch, wenn du dir was vornimmst, versuch's doch einfach mal, auch wenn du Mitte 50 bist, wenn du 60 bist, geh einfach mal ran. Weil das ist so ein bisschen die Botschaft, die ich bei dir eigentlich raushöre, dass du sagst, nicht machen wollen, sondern lieber machen.
Absolut, das ist, hast du sehr gut zusammengefasst, ohne das jetzt zu wiederholen. Es ist ja so, ich finde, jeder braucht ja irgendein, also Glück, fangen wir mal anders an. Glücklich sein ist ja eine bewusste Entscheidung. Und wenn ich jeden Tag aufstehe und sage, das Wetter ist schlecht, in Frankfurt nervt mich das Wetter, das ist ein Mist, ja, dann mach doch was. Da geh halt laufen, geh spazieren und dann wirst du merken, das Wetter ist gar nicht mehr so schlimm. Und das nur Job. Oder vielleicht auch Kinder aus dem Haus. Ja, wenn ich dann die FAZ ausgelesen habe um 9, dann wird es natürlich zäh. Ja, deswegen kann ich jedem nur raten, sich irgendein Nerd-Hobby zu suchen. Und ob jemand jetzt anfängt, Modellhäuschen zu bauen, mit viel, den ganzen Tag mit voll gedröhnt mit Plastikkleber ist und eine Modelleisenbahn baut oder ob er.
Oder ob er einen Podcast macht.
Podcast macht, auch das, egal. Dirk, aber wichtig ist, dass man sich für irgendwas begeistert. Und das kann ich jedem raten. Sucht euch irgendwas. Und das ist Spannende ist ja auch, wenn man Leute fragt. Jeder, wenn man da mal Board hat ja irgend so ein Nerd-Hobby. Alte Sachen sammeln, keine Stimmt. Ahnung, irgendwas. Mhm. Und das sind ja die Dinge, die einen eigentlich glücklich machen und sich da rein vertiefen. Und so war das bei mir auch. Und wenn du mich jetzt nach dem Rat fragst, also mir hat es immer gut getan, wenn ich sage, das würde mich mal reizen, ja, dann mache ich es halt. Und natürlich.
Und wie reagiert dein Umfeld drauf? Deine Kinder, deine Frau? Also ich weiß nicht, ob Kinder jetzt so begeistert sind, wenn der Vater sagt, ich mache jetzt mal Comedian und die Kinder vielleicht auch eine ganz andere Vorstellung von Humor haben und sagen dann, oh Mann, ist der Alte mir peinlich.
Ja, das ist ja immer so, war das bei Kindern, dir nicht oder? Der Fall? Weil die Kinder haben ja immer einen anderen Humor als die Eltern.
Ja, es geht. Also ich sag mal so, die wissen nicht, glaube ich, so, wie sie es finden sollen.
oder sie zeigen es dir
nicht. Es ist nicht Gott, so ganz peinlich.
Papa peinlich.
Ja, es ist nicht so ganz peinlich, wie es sein könnte, aber es kommt dann, es ist dann unangenehm, wenn abholende Eltern bei uns im Hausflur Selfies machen wollen, was auch vorkommt, oder auch Kinder Autogrammkarten anfordern. Das ist dann meinem Sohn schon, da ist er schon leicht abgenervt. Aber die sind natürlich auch so konditioniert, dass die schon seit klein auf immer gemerkt haben, wo der Vater ist, da ist immer Spektakel und da die kennen im Stadion nur VIP-Räume. Ja, das ist eigentlich, wo ist die Esshalle, hat mein Sohn immer gesagt. Wo ist denn die Esshalle? Da habe ich gesagt, nee, wir sind jetzt hier beim Auswärtsspiel in Osnabrück, hier haben wir keine Karte für eine Esshalle, hier kaufen wir uns jetzt eine Wurst.
Wie alt sind deine Kids?
Sie sind 14 und 18. Ja, aber das kennen die natürlich und ja, und mein Umfeld, ja, es ist ja immer eine Spaßphase, wo sie erstmal gucken, meint das jetzt ernst und dann, oh, er meint es ernst.
Nimmt deine Frau dich ernst? Ja. Nimmt deine Frau dich ernst?
Ja, die muss mich verdammt ernst nehmen, weil die weiß, wenn so eine neue Ära eingeleitet wird, dann gilt's für die nächsten Jahre, ist das dann ein Hauptthema. Und die war ja schon Frau eines Musikers, Frau eines Moderators, jetzt ist sie noch Frau eines Komikers und bald Bestseller-Autors.
Man muss wirklich unglaublich wandelbar sein, wenn man mit dir verheiratet ist. So, Peter, du hast, hat der Dirk am Anfang gesagt, auch Wahlkampfveranstaltungen für Gerhard Schröder moderiert. Mhm. Wie ist er denn, der Gerd, oder wie war das damals?
Ja, also die Story geht so, ich habe, als ich beim Radio dann war, habe ich mir gedacht, Kohle musst du ja auch verdienen und habe mich bei verschiedenen Veranstaltungsagenturen so angemeldet, so Eventagenturen, habe gesagt, Eventmoderation, ich bin bereit, weil das sehr gut bezahlt ist. Damals gab es dann schon 1000 Mack für so ein Event oder auch noch mehr. Und irgendwann saß ich mal im Bus in Darmstadt, weil mein Auto war kaputt gegangen, ein Fiat Uno 75. Und dann rief die Agentur Palast Promotion aus Wiesbaden an. Inhaber war Lothar Pohl, Sänger der Crackers, leider gestorben vor ein paar Jahren. Und sagte, hast du Bock, eine SPD-Veranstaltung zu moderieren? Und da saß ich so, ach, SPD-Veranstaltung, es wird irgend so ein Sommerfest sein vom Ortsverein Schierstein. Und so, ach, weiß nicht. Und dann hat er gesagt, nee, ist was Großes, ist Bundestagswahlkampf mit Gerhard Schröder vor der Marktkirche. Oh. Und da habe ich gesagt, gut, das ist die Ebene, auf der ich mich selber sehe.
Klar.
Ich komme. Und dann ging das so los. Und dann waren wir vier Moderatoren. Das war ja damals von 98 bis 2005. Erstmal war Gerhard Schröder da noch okay. Heute ist er ja ein bisschen, sag ich mal, sehr russlandfreundlich, was ihm viel Kritik einbringt. Wir haben dann Großveranstaltungen moderiert, immer im Landtags- und Bundestagswahlkampf. Frank Buschmann war noch dabei und Holger Pfand, auch Sportreporter, Legende und noch ein Namenloser aus dem Mitteldeutschen Rundfunk, den ich vergessen habe. Und wir haben uns im Prinzip immer aufgeteilt. Der Bundeskanzler hatte einen Puma-Hubschrauber vom Grenzschutz. Der hatte immer zwei Veranstaltungen pro Tag geschafft. Wir waren zu viert, haben jeden zweiten Tag dann diese Großveranstaltung moderiert. Und Großveranstaltung heißt wirklich groß, Frankfurter Römer, ja, Messehallen, ich sag mal so 10.000 Zuschauer aufwärts. Und da kriegst du natürlich auch eine gewisse Wettkampfhärte, weil wenn ja, der Kanzler halt zu spät kommt und du stehst vor 12.000 Leuten in der Messehalle 14 in Stuttgart, heißt sie, glaube ich, und der Gerd sagt, du, er ist erstmal nur eine Wurst. Ne? Und du stehst vorne und musst dann 12.000 Leute unterhalten, da kriegst du eine gewisse Wettkampfhärte. Und das ist natürlich schon was, was dann hilft auch später.
Was hast du da gemacht in dem Moment?
Ich habe mit den Leuten gequatscht. Es war noch eine Moderatorin dabei, ich weiß gar nicht warum. Und ich habe einfach ein bisschen die Leute hochgekocht, habe gehofft, hoffentlich kommt er gleich.
Hast du da dir ernsthaft Gedanken gemacht über die Botschaft, die Gerhard Schröder überbringen wird und für die du ja irgendwie dann als Moderator auch stehst? Oder hast du gedacht, das ist ein Mikrofon, ich kriege ein bisschen Kohle dafür, ich stelle mich dahin, einigermaßen akzeptabel ist es ja, was er sagt und was er macht und da gehe ich jetzt einfach mal durch und mache meinen Job.
Nee, ich fand damals die SPD cool, das war eigentlich, vorher war ja Helmut Kohl. Ja, das war sehr uncool.
Und erst Kohl, dann cool.
Kohl, dann cool, genau. Und es war auch sehr genau gebrieft. Also du hattest ja immer eine Agentur und die Veranstaltungen liefen immer so ab. Du hast so ein Warm-up gemacht. Da war dann meistens Roland Kaiser, die Spider-Murphy-Gang oder Nena, die damals nicht so auf dem Peak waren, aber SPD-freundlich oder Udo Lindenberg. So, die haben dann da gespielt irgendwo, zwei, drei Lieder. Und dann kam der beste Part für mich, nämlich die aufgeregten Kandidaten aus den umliegenden Landkreisen.
War super.
Die dann,
das stelle ich mir auch lustig vor.
Die ich dann wirklich mit Blutdruckmedikamenten Backstage erstmal auftrittstüchtig gemacht habe. Und die Fragen waren natürlich alle abgestimmt vorher und so. Und was auf meinen Kärtchen stand, wurde abgearbeitet. Was da nicht stand, wurde vergessen. Und dann, die waren alle, also das Schöne ist ja, ich habe ja ganze Generationen von Bundesministern auch durch meine Hände gehen sehen, die schweißgebadet irgendwo auf dem Sofa in irgendeiner Location saßen hinten und alles wird gut. Und ich habe dann, der Trick war dann immer, ich habe ihnen alle Fragen von der Bühne habe ich ihnen vorher schon mal gestellt, dass sie quasi im Kopf schon mal die Antworten hatten. Und dann habe ich ihnen ein Händchen gehalten und das war eigentlich der schönste Part. Und wenn die fertig waren, dann habe ich noch eine große Ansage rausgehauen. Jetzt kommt der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die haben so eine ähnliche Hymne reingefetzt, wie ihr hier habt bei euch.
Selbstverständlich.
Alles live eingespielt.
Wir haben die damals auch produziert für
genau.
dich.
Genau. Und dann kam dann Konfettiregen, dann kam der Kanzler und dann bin ich aber gegangen. Das heißt, ich habe ihm noch die Hand geschüttelt einmal, so showmäßig, dann ist er ans Rednerpult. Und wenn er fertig war, bin ich ja auf die Bühne, habe ihn abmoderiert. Und aus Sicherheitsgründen ist es ja immer schon so, dass der Audi A8, der steht ja schon hinter der Halle mit laufendem Motor und aufgestecktem Blaulicht. Und in dem Moment, wo ich noch sage, tschüss, guten Heimweg, da ist der Konvoi schon
höher. Also keine Zeit zur Flasche Bier.
Es gab ein paar Aufeinandertreffen. Wenn alle früh da waren, also in Braunschweig saß ich mal mit Roland Kaiser, damals hat er noch die alte Lunge und kam ich mehr zu Wort und es war ein sehr netter Mann, um Gottes Willen, es war jetzt nur des Jokes Willen. Und mit Roland Kaiser und Gerhard Schröder saßen wir da am Holztisch, ich als 29-Jähriger habe schön die Ohren gespitzt, wenig gesagt und war aber ein sehr guter Redner, von dem man sich viel abgucken kann, finde ich, ein toller Rhetoriker, dem man sehr gut zuhören konnte.
Bist du vom Typ her ein Einzelentscheider oder diskutierst du Dinge in der Familie, mit deinem Umfeld, mit Freunden, wenn es zum Beispiel darum geht, mache ich jetzt die Moderation für Gerhard Schröder, fange ich als Comedian an, mache ich Musik, wechsle ich den Job, mache ich dies oder mache ich jenes? Welcher Typ bist du da?
Gute Frage. Ich glaube, das Ganze reift erstmal in mir. Dann ist es eine Einzelentscheidung. Wenn die Entscheidung gefallen ist, hole ich mir aber schon nochmal Feedback. Also meine Frau muss den Spaß ja irgendwie auch mitmachen, wobei ich da immer erstmal antäusche in der Regel, dass es gar nicht so viel zeitlicher Aufwand und so ist und behaupte auch immer, ich gebe irgendwas anderes dann auf dafür. Was aber wichtig ist, Feedback ist schon wichtig. Man muss sich immer so ein Netzwerk aufbauen. Auch bei den Comedians jetzt. Ich habe so 3-4 Nummern, wo wir uns immer gegenseitig anrufen, weil du kannst natürlich alle Fehler selber machen, aber selbst wenn du Märklin-Modell-Loks sammelst, dann solltest du ja ein paar andere Nerds haben, mit denen du dich darüber austauschen kannst.
Ja. Jetzt hast du gesagt, der nächste Job oder die nächste Epoche, die deine Frau dann hat und miterlebt, ist, sie wird auch die Frau eines Bestseller-Autors sein. Sprich, du schreibst ein Buch. Und so vom Gefühl, ich meine, wir sind ja bei den Halbzeitlegenden und in der Halbzeit des Lebens habe ich so den Eindruck, zumindest gerade bei Männern gibt es im Prinzip so drei Sachen, die so als ultimative Lebenserfüllung irgendwie dienen. Das ist zum einen Marathonlaufen. Zum anderen eine ordentliche Siebträgermaschine besitzen und diese auch bedienen können.
Und Granofink.
Granofink, dann erhöhe ich auf vier. Und ein Buch zu schreiben. Wie schwer ist es, ein Buch zu schreiben?
Also da das ein Buch war, also anders. Das war eine Idee, über die ich auch schon länger nachgedacht habe. Und zwar so, wie das jeder sagt, dieser übliche Spruch, ich habe so viele Geschichten erlebt, da könnte ich mal ein Buch drüber schreiben. So, und das war auch immer zu früh, fand ich, weil was soll ich, brauche ja nicht mit 50 ein Buch schreiben. Und letzten Sommer war das so, da war ich im Urlaub schwimmen. Mir ist irgendeine Geschichte eingefallen, habe gesagt, die schreib's jetzt mal auf, weil wenn du mal ein Buch schreibst, muss die da rein. Und dann habe ich aber gesagt, nee, eigentlich könnte ich es doch mal anpacken, weil ich hatte jetzt ein Solo-Programm, Heskalation heißt das, das war fertig, da musste ich jetzt nichts schreiben. Und dann bin ich reingegangen ins Ferienhaus und habe gegoogelt, wo hat Henny Nachtsheim, auch hessischer Comedian, sein Buch geschrieben, sein letztes. Und es war im Mindbook Verlag. Mhm. Und dann habe ich da auf der Webseite geguckt und da stand Kontakt. Wenn Sie Autor sind, rufen Sie uns bitte nicht an. Ja, das stand da. Ja, weil dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ich werde ein Buch rausbringen im Weihnachtsgeschäft 26.
Und dann haben die gesagt, warum rufen Sie dann an?
Nee, 27. Im Weihnachtsgeschäft 27. Und dann haben die gesagt, ja, ist es schon fertig? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe nicht mal angefangen. Und dann haben die gesagt, 27, ganz schwierig und zeitlich. Nee, Entschuldigung, 26, nicht durcheinander kommen. Das war ja letzten Sommer. Kurzum, Er hat gesagt, mache ich nicht, weil er dachte, ich bin die nächste Krankenschwester aus Seligenstadt hier in Hessen, die jetzt den nächsten Hessen-Krimi schreibt. Da habe ich ihm aber erzählt, wer ich bin, was ich mache. Also nach 10 Minuten hatte ich ihn überredet und und dann wurde die Zeit immer kürzer, weil er hatte jemand mit Schreibblockade. Hat schon angekündigt, ich habe einen Autor mit Schreibblockade, könntest du früher liefern? Und es wurde dann immer früher und ich habe dann irgendwann im Herbst gesagt, ich lege jetzt los. Und dann habe ich mein Leben so ein bisschen strukturiert und habe die ganzen Geschichten gesammelt, erstmal nach Stichpunkten und habe dann einen Riesenspaß dran gehabt. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, nochmal abzutauchen in die Jugend, nochmal abzutauchen ins Studium, weil du bist ja dann, sagen wir mal, eine Stunde plötzlich ganz intensiv wieder in deiner Schulzeit oder Jugend, wie ich in Langen zum Bäcker Geisendörfer sonntags im Singes gegangen bin und Brötchen geholt habe.
Wann gibt's das Buch und wo gibt's das Buch?
1. Juli. Überall, wo es Bücher gibt. Im lokalen Buchhandel.
Also
oder auch
Urlaubslektüre.
1.7. Genau. Und das mit der Bestseller-Geschichte, das ist natürlich auch so ein Stunt, weil ich habe meinen Verleger gefragt, wie viel müssen wir verkaufen, um in die Bestsellerliste zu kommen. Da hat er gelacht und hat gesagt, ja, gar nicht, brauchst du, vergiss es. Aber er hat mir dann gesagt, dass die Vorverkäufe des Buches, die Vorbestellungen, alle in der ersten Woche zählen. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir doch einfach 5 Monate Vorverkaufszeit. Und die läuft jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen. Und das Buch heißt Gude, ihr Lappe, Humor ist Chefsache. Mein Name ist Peter Kunz. Und wenn ihr jetzt ein Buch vorbestellt, dann zählt das alles für die erste Verkaufswoche. Und andere Autoren haben mir gesagt, wenn du einmal in dieser Spiegel-Bestseller-Liste bist, kannst du dir für immer diesen roten Aufkleber drauf machen, Spiegel-Bestseller-Autor. Und das ist natürlich mein Ziel.
Humor ist Chefsache, da würde ich gerne mal anknüpfen. Gehen wir mal zurück auf deinen normalen Job, in Anführungszeichen, den des Vorstands einer Immobilienentwicklungsgesellschaft. Was macht man denn da?
Das ist ja verrückt auch.
Welchen Dingen steht man da vor? Und was ist speziell deine konkrete Aufgabe im Unternehmen?
Also ich bin Vorstand bei der Firma Lang und Zieh. Wir sind, also das heißt so viel wie Lang und Kollegen.
Das ist ja vom Skispringen, ne? Lang und Zieh?
Lang und Zäh. Ach so. Ja, genau. Nee, Lang und Zieh, C-I-E. Das heißt also so viel wie Firma Lang und Kollegen. Und das ist ein Immobilienprojektentwickler. Das heißt, wir kaufen Grundstücke und bebauen die dann, vermieten die und verkaufen die dann in der Regel an Investoren.
Ist das immer so einfach, wie sie es anhört?
Nein.
Da muss man ja auch die Kommunen überzeugen und die Entscheidungsträger dort. Und hat man da als Comedian bessere Chancen,
also
ein bisschen lustig macht?
Ja, also sagen wir mal so, es ist ein knallharter Wettbewerb, weil du natürlich im Wettbewerb zu wahrscheinlich 40 anderen Konkurrenten stehst. Und den Deal dann hinzubekommen, wir haben jetzt im Rhein-Main-Gebiet ein größeres Grundstück gekauft von 21 Eigentümern, Erbengemeinschaften, Kirche und so weiter. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Moderatorentätigkeit. Und ich sage mal, ich bin Bauingenieur, ich bin Brückenbauer. Natürlich hilft das Kommunikative schon, wenn man so ein bisschen die Sprache der Leute spricht oder die Leute abholt, wo sie sind. Und wenn mal geschmunzelt wird oder man sich einfach die merken, du bist jetzt nicht irgendein Chinese, der 20 Mal mit der Maus rollen muss, bis er das Rhein-Main-Gebiet gefunden hat, sondern oder auch in Süddeutschland, ist ja nicht nur Rhein-Main-Gebiet, sondern Leute, die ein gutes Gefühl haben. Und ich glaube, dass so eine gewisse Lockerheit schadet auch in so Verhandlungen nicht. Man kann ja mit einem Lächeln auch hart verhandeln. Und da hilft Humor ist Chefsache schon, auch mit Mitarbeitern. Ich glaube, Mitarbeiter entscheiden sich ja immer für eine Firma und gegen einen Chef. Also wenn der Chef sie nicht erreicht, auch emotional, Chefs, die nicht mit Mitarbeitern reden oder nicht den richtigen Ton treffen, dann arbeiten Mitarbeiter auch nicht gerne. Das kann sich ja jeder überlegen, auch seine Karriere. Chefs, die einen gut behandeln, mit denen man eine gute Basis hat, auch persönlich, für die arbeitet man gerne und da bleibt man im Zweifel auch länger und ist bereit, mehr zu geben oder auch gerne ins Büro zu gehen. Das war immer mein Ziel. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Nichts schlimmer würde ich finden, wenn ich einen Vorgesetzten hätte, und es war auch der Grund, warum ich einmal die Firma gewechselt habe, jemand, der nicht kommuniziert, mit dem man keine gemeinsame Basis hat. Und deswegen ist Humor als Chefsache eigentlich ein sehr gutes Hobby, weil oder ein Hobby, ein Motto vielmehr.
Ja, weil es der Zugang ist zu Mitarbeitern ja, auch. Ne?
Also ist es denn der Zugang oder gibt es auch den einen oder anderen Mitarbeiter oder auch Kollegen, der sagt, Mensch, der soll doch seinen Comedy-Kram machen, aber eigentlich wollen wir ihn hier sehen. Wir wollen ihn hier am Schreibtisch sehen. Er soll hier machen und tun. Und das interessiert mich eigentlich viel weniger.
Ja, ich habe ja auch Mitgesellschafter in dem Fall. Mir gehört die Firma ja nicht alleine. Und natürlich musst du liefern. Du musst immer liefern. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin heute auf der Open Stage in Pusemuckel, mach mal die Termine alleine. Also das funktioniert nicht. Sondern das bedeutet halt, dass du abends dann auch was für die Firma machst, wenn du morgens mal was für die Comedy gemacht hast. Und wir nehmen jetzt hier auch an einem Werktag mittags auf. Natürlich sitze ich jetzt hier in einem Podcast rum. Heißt aber auch, dass ich heute Abend um 19 Uhr wieder in einem Gremium sitzen werde, wo über Bauthemen bei einer Kommune entschieden werden. Und das ist ja auch eigentlich die höchste Form. Es gibt so ein paar schöne Sprüche. Der eine ist, wer in seinem Job glücklich ist, der geht nie wieder arbeiten, sondern er hat eigentlich eine gute Aufgabe, die Spaß macht und da freust du dich sonntags wieder auf den Montag. Ist vielleicht sehr idealistisch auch oder sehr ideal, aber letztendlich in die Richtung geht's.
Warren liefern Buffett ist ein gutes Stichwort. Ist das für dich eine Drucksituation? Du musst im Job liefern, du musst als Comedian liefern, kommen wir gleich nochmal drauf, wie stressig das eigentlich ist, auf dieser Bühne zu stehen. Und du musst ja auch familiär liefern. Ich kann mir schon vorstellen und würde es auch gerne wissen, ob deine Frau vielleicht irgendwann mal gesagt hat, hier Peter, jetzt ist aber mal gut. Ja? An der Stelle ist jetzt mal Stopp. Mhm. Die Idee gehe ich jetzt mal nicht mit.
Ja.
Also dieses Liefern müssen, erzeugt eine Drucksituation und es ist auch schon mal so gewesen, dass du irgendwann die Hürde zur nächsten Herausforderung nicht nehmen dürftest aufgrund der Entscheidung des Familienrats.
Ja, also natürlich ist das so, die Dosis macht das Gift, um die nächste Metapher zu bringen. Natürlich stimme ich so Sachen auch ab, meine Frau ist allerdings entspannt und ich weiß auch irgendwo, wo die Grenzen sind, aber wir haben so ein Abkommen, keiner redet dem anderen eigentlich groß rein, aber klar ist, der Laden muss laufen. Also als die Kinder kleiner waren, natürlich kann nicht einer die ganze Arbeit machen und der andere treibt sich sonst wo rum. Das heißt, natürlich ist eine Absprache mit der Familie. Was war die andere Frage?
Die andere Frage ist diese Drucksituation, liefern müssen, ob das Motivation ist, kann es ja sein, ne? Dass einen dieser Druck motiviert. Es kann aber auch sein, dass diese Drucksituation einen mürbe macht.
Nee, ist es nicht. Ich kann in gewisser Weise nachsteuern, jetzt nicht von heute auf morgen, aber mir gibt es eigentlich mehr Energie, was ich tue, als es mich kostet. Ja, sowohl in der Firma als auch mit der Comedy. Es gibt ja nichts Schöneres, als sich in irgendeine volle Stadthalle zu stellen vor ein paar hundert Leuten mit einem Mikrofon und dem Kram, den man im Kopf hat. Und es ist ja auch eine, sage ich mal, Qualitätssache, dass du weißt, ich werde liefern, die werden lachen. Ja, es ist jetzt ja nicht.
Weißt du das?
Ja, weißt du.
Weil ist das auch Handwerk, Comedy?
Kann absolut, man das lernen? Absolutes Handwerk.
Dann sag mal, wie? Ich will auch mal lustig sein.
Gut, also Druck, fangen wir mal so an.
Bist du aber der Einzige hier.
Ja, nein, also Druck verspüre ich nicht, weil es steigert sich ja. Ich gehe ja nicht, mache ja keine Dummheiten nach dem Motto, ich such mir jetzt Ziele, die ich selber nicht erfüllen kann. Das heißt, man muss sich ja schon rantasten an gewisse Dinge. So, wie kann man Comedy lernen? Comedy sind zwei Paar Schuhe. Also erstens gibt es ein paar Techniken. Du musst immer den Zuhörer überraschen, weil wann lachst du? Du lachst dann, wenn, also ein Joke besteht aus zwei Teilen, eine kurze Theoriephase, Achtung, Aufmerksamkeit, hier beim Einschlafen zu Hause, jetzt hier beim Podcast hören, ist wichtig. Wie werde ich witzig? Es gibt eine Prämisse, damit schicke ich den Zuschauer oder Zuhörer auf eine gedankliche Reise, sag ihm 1, 2 und dann kommt aber nicht 3, sondern es kommt 5. Und dann kommt eine Doppeldeutigkeit, so sehr theoretisch. Und in dem Moment, wo der Kopf selber merkt, ah, so hat er es gemeint. Das war witzig. Also Beispiel, das ich ja eben schon gebracht habe, wenn ich sage, meine Frau nennt mich den Bad Guy.
Ja.
Ja, und dann sage ich, ja, weil ich so männlich bin, weil ich im Alter so...
Nee, das darfst du,
Ja, genau, das darfst du nicht machen. So geht ja der Joke. Du hast jetzt die Pointe schon vorher genommen.
Ja, klar, weil ich das alles durchschaue schon.
Genau, jetzt. Weil ich es aber auch erkläre in allen Einzelteilen. Also wenn du das aber aus der Hüfte schießt und sagst, meine Frau nennt mich den Bad Guy, ja, weil ich so kernig bin. Nee, weil du so früh pennen gehst. So. Dann so, ah, so hat er das gemeint.
Ich habe wirklich schon die Pointe.
Genau. Du hast einfach, hast mir vorhin erzählt, kurz davor aufs Open Mic zu gehen.
Ja, kurz. Nee,
also das ist so eine Technik, einfach die Erwartung immer umlenken. Und da kriegt man eine Übung rein, man hat den Comedy-Filter ständig an, man scannt ständig Dinge und wenn einer einen Halbsatz anfängt, kannst du ihn lustig beenden in einem anderen Kontext. Ja, aber im Job,
wollte ich gerade fragen, ja. Merkst du dann mal, ja, dass du dich in einer anderen Welt bewegst und dass es vielleicht jetzt schlecht ist, die Grundsätze des Jokens in einer Sitzung.
Das ist schwer als witziger Mensch übrigens, ich kenne das.
Ja, wir nennen das Witze-Tourette. Also der Witz muss gemacht werden, ganz egal, wer dir gegenüber sitzt. Ich probiere das zu trainieren. Es gab schon Fälle, wo uns das Gegenüber mich nicht kannte und dann völlig überrollt war von dem, was sie da für eine Erfahrung gemacht haben. Mittlerweile ist so, meine Kollegen sagen mir vorher, wir gehen jetzt zu einer Bank, bitte heute keine Gags und oder gucken mich an oder treten mir ans Schienbein. Ich habe es aber auch besser im Griff, muss man dazu sagen. Nicht jeder Joke muss gemacht werden. Und bei den Mitarbeitern ist es natürlich so, du kannst jetzt nicht als der Witze-Kasper von Wasserburg ständig durchs Büro laufen und die Leute nehmen dich nicht ernst, weil das ist natürlich auch so als Führungskraft, wenn es nur lustig ist, bringt auch nichts. Du musst schon verbindlich und verlässlich sein. Es ist ein Add-on, aber nicht die Kerntugend, jetzt alles mit Humor zu heilen.
Eine Anleitung zum Witzigsein sozusagen von Peter Kunz. Peter, bei allem, was wir jetzt schon besprochen haben, Ingenieursstudium, Feuerwehrmann, Stadionsprecher, Musikproduzent, Radiomoderator, Geschäftsführer, Stand-up-Comedian,
LKW-Führerschein.
Natürlich, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Du bewegst auch die schweren Dinge, ja.
Genau,
LKW. Mit Leichtigkeit.
Deswegen war er bei der Feuerwehr.
Und genau. Bald Bestseller-Autor. Jetzt wollte ich gerade die Frage stellen: welcher Meilenstein in deiner bunten Vita war der wichtigste und warum? Und jetzt sag nicht der LKW-Führerschein.
Nee, der LKW-Führerschein habe ich bei der Feuerwehr gemacht. Also, ich gehe da gar nicht so strategisch ran. Das ist eher so, ich habe Bock drauf und dann probiere ich es jetzt aus. Und ich denke drüber nach, ist das was Neues, was ich vielleicht mal machen könnte. Und die Meilensteine haben ja alle irgendwie ineinander gegriffen. Also wenn ich nicht Moderator gewesen wäre, wäre ich nicht im Stadion gelandet. Wenn ich nicht im Stadion gewesen wäre, hätte ich dieses Lied nicht gemacht. Mhm. Wenn ich nicht früher Orgelunterricht genommen hätte in den 70ern, hätte ich mir später keine Synthesizer gekauft.
Die Kausalkette des Lebens so ein bisschen.
Ja, es geht ja jedem so.
Ich glaube, ein guter Indikator ist, wenn du auf einer Party bist oder im Urlaub bist und dich fragt irgendeiner, was machst du denn beruflich?
Da sage ich immer Neurochirurg. Erzähl was ganz anderes. Nee, meistens
Was suchst du dir aus den Tätigkeiten, die du machst?
Ich gehe selten passt? Auf, ja, das Problem bei Partys ist eigentlich ein ganz anderes. Die meisten Leute auf Partys, in unserem Alter wird ja oft gefressen und dann wird gesessen. Ja, und das ist ja sau langweilig. Und wenn dann auch noch nicht die Leute neben dir sitzen, die du spannend findest, sondern du wirst irgendwo zugeteilt, dann ist es ja häufig sehr, sehr langweilig. Also wenn du auf dem 50. sitzt oder dann noch auf dem 60., du kriegst die falschen Leute an den Tisch.
Schlimmer.
Oh,
also dann, in eurem Alter muss es echt schwer sein, auf Partys
absolut,
unterwegs
zu sein. Absolut, du bist gar nicht mehr unterwegs. Du gehst hin, setzt dich hin, dann gibt es irgendwo beim Italiener noch ein Buffet mit verkochten Nudeln und dann ist irgendwann Schluss. Und ich habe das Motto bei so Partys, lieber die Initiative ergreifen und anfangen, Gags zu testen oder Leuten so irgendwas reinzudrücken.
Sich selbst zu unterhalten.
Ja, aber
genau, komisch angucken.
Und das ist schon so, dass mich meine Frau bei mancher Party so aus der Gesprächsgruppe rausgezogen hat, weil sie gesagt hat, es ist jetzt gut. Auch so Cluburlaub. Ich habe einmal einen Auftritt gehabt im Robinson Club in Griechenland und die Gage war eine Woche Urlaub mit der Familie. Und das war natürlich für mich ein riesiges Testlabor. Bei jeder Buffetschlange und bei jedem, Aquagymnastik oder sonst was. Und meine Familie war dann wirklich komplett genervt. Und da gab es echt Krach, weil ich, wo ist der Dad? Er sitzt wieder hinten in irgendeinem Golfcar mit irgendeinem frühpensionierten Versicherungsvertreter aus Gera, der mit seiner Familie seinen Rentenantrittsurlaub gebucht hat und wurde von mir mit technischen Gag-Entwicklungen durchgenommen.
Ganz ehrlich, ist ja auch eigentlich unsere ultimative Vision, Dirk, ne? Dass wir irgendwann auf der AIDA über die Weltmeere schippern und da jeden Abend so eine Live-Show von Halbzeitlegern
spielen. Müssen wir
spielen.
Bei Peter mitnehmen.
Müssen wir Peter mitnehmen.
Auch lustig wird. Ja, ich habe das schon gemacht. Ich war zweimal auf der Main-Schiff.
Warst du wirklich?
Ja, ja, ja. Also das Thema ist, auf dem Schiff ist es so, du hast ja eine logischerweise Einzelkabine und es kommt immer ein bisschen drauf an, wann deine Show ist. Wenn die Kreuzfahrt eine Woche geht und deine Show geht am Mond, kommt immer darauf an, wann du enttarnt wirst. Du hast so lange Ruhe, bis deine Show war. Und wenn die Show gut war, dann ist super, dann hast du gar keine Ruhe mehr.
Aber sonst kannst du nicht flüchten.
Ja, ne? Und ich kenne auch Kollegen, die haben ich kenne einen Kollegen, der hat bei einer Atlantiküberquerung 12 Seetage seine Show in Sand gesetzt und dann die restlichen 10 Tage in der Kabine verbracht. Und
heulend.
Sich Essen bringen lassen, weil er wollte nicht mehr raus. Und solche, genau, das ist aber, ja klar, auf dem Kreuzfahrtschiff ist natürlich auch ein tolles Reservoir, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und genau so Storys sind es ja auch, die du dann direkt aufschreiben musst. Wenn du was aufschnappst, musst du immer die Antenne eingeschaltet, immer ausgefahren
haben. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen was mitgeben unseren Zuhörern. Und jetzt hast du unglaublich viel im Leben gemacht. Wirklich wahnsinnig viel und auch wahnsinnig viel verschiedene Dinge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich nicht ein zweites Mal tun? Das war irgendwie nix.
Bauingenieur studieren.
Aber war das nicht Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit in der Immobilienbranche?
In den Zufall? Nee, man hätte, heute kannst du ja alle möglichen Sachen studieren. Damals, 90er, gab es Maschinenbau, Elektrotechnik und das war's. Nein, ist auch nicht so ganz ernst gemeint. Also meine Dinge klingen vielleicht unterschiedlich, es ist aber letztendlich immer ein Mikrofon im Spiel. Und Dinge zu lassen, wenn man nicht davon überzeugt ist, ist es auch überhaupt kein Ding zu sagen, ich habe das jetzt ein halbes Jahr gemacht, hat mich nicht interessiert, ich höre wieder auf.
Also auch Mut zum Aufhören, nicht nur zum Anfangen.
Auf jeden Fall.
Und dann habe ich einen Eindruck, weil das hört sich alles so locker an, jetzt kommt mal der Familienvater auch in mir raus, aber ich glaube, es steckt mehr Fleiß und Akribie dahinter, als eigentlich rüberkommt.
Absolut. Das ist einer der Kernsätze hier heute. Es ist, wenn du da dich nach vorne kämpfen willst, hat ja keiner auf dich gewartet. Ja, du musst das Handwerk bei so kreativen Dingen musst du sauber lernen. Du brauchst natürlich ein bisschen Glück, aber es ist natürlich ganz viel Learning by Burning und du musst Dinge noch immer optimieren. Ja, und auch gerade bei der Comedy ist es so, es ist 20, wie beim Fußballer, ja, 20% Talent, 80% Disziplin, Booking, versuchen, dass du in gute Locations kommst und diese Sachen auch dann möglich machst.
Sag mal, und bei allem, was wir jetzt schon besprochen haben, was du schon gemacht hast, gibt es eine Sache, die noch oder die ganze Zeit so ein bisschen in deinem Hinterkopf herumgeistert, von der
oder
du sagst.
Oder willst du erstmal mit der Frau drüber reden?
Da trau ich mich jetzt noch nicht ran, aber ich habe ja noch ein paar Jahre und die Zeit dafür, die war bis jetzt noch nicht reif.
Holzschnitzer. Nee, also ich bin jetzt mit dem Buch neu unterwegs. Damit habe ich dann jetzt auch ein neues Format gleich erfunden, wo, das können wir glaube ich auch schon mal spoilern, ich den Dirk überredet habe. Moderator zu werden von diesen Lesungen. Ich biete jetzt nicht nur Comedy-Shows an, sondern auch Lesungen.
Guck an, der feine Herr, moderiert Lesungen künftig.
Ja.
Und so erfahre ich davon,
aber nach
all den Jahren.
Ich habe mich bisher nicht getraut, es dem Film zu sagen, aber es ist auch meine Reife, die dafür gesprochen hat.
Ich bin schwer enttäuscht.
Da ist halt einer über 60 mit mehr grauen Haaren wahrscheinlich attraktiver.
Also, dass ich das so erfahren muss. Genau.
Aber wenn der Dirk gesundheitlich schlapp macht oder konditionell, würde ich dann auf dich zurückkommen. Nee, also es ist ja ein neues Format auch, diese Lesung. Und somit, das bedeutet dann mir, wenn ich sage, ich mache, meiner Frau sage, ich mache ein paar Lesungen, das Buch kommt ja am 1.7. raus, dann heißt das für mich, ich habe jetzt in dem Halbjahr bis Januar, Februar 20 Lesungen ausgemacht. Weil ich natürlich auch ein großes Netzwerk habe und das natürlich schnell.
Und deine Frau weiß, dass das 20 werden, oder rechnet sie mit 3?
Glaubt noch an, nee, die kriegt immer die Termine. Der Schlüssel ist auch, Termine weit vorher einzustellen, dass sie nicht relevant sind. Also wenn da eine Lesung am Montag, den 18. Januar 27 reinkommt, ist der Widerstand nicht so groß, wenn du sagst, ich gehe nächste Woche 3-mal weg. Ja, und das.
Clever.
Sie hat aber auch gesagt, Montag bis Mittwoch ist ihr wurscht.
Ja, okay, also, ich glaube, der Mehrwert für Hörer ist schon gewaltig. Wenn man genau hinhört, was es da an Tipps von Peter gibt, die da mal so locker rübergeschoben werden, so ganz unterschwellig,
aber
dann kann man wirklich viel lernen.
Das stimmt, aber auf eine Sache bin ich jetzt wirklich gespannt. Denn jeder unserer Gäste, der heute hier ist und auch in Zukunft da sein wird, der darf vor allen Dingen zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern noch eine Message, ein Zitat, ein Motto mit auf den Weg geben, das jedes Mal angekündigt wird von einem ganz besonderen Instrument, das auch der Dirk vorzüglich beherrscht.
Ja. Okay. Ich will nämlich zwei Sachen sagen. Die inoffizielle Sache ist ein Zitat von Warren Buffett, der wurde gefragt, was für ihn Luxus ist. Und der hat gesagt, ich arbeite nicht mehr mit Arschlöchern zusammen. Und das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, so toxische Leute auszusortieren. Leute, die langsamer sind, Leute, die Energie fressen, Leute, die dich einfach bremsen, die einen schlechten Einfluss haben. Weg damit. Und jetzt kommt mein eigentliches Motto.
Aber das kommt erst natürlich nach unserem, wie gesagt, von Dirk inzwischen ansatzweise perfekt beherrschten Lieblingsinstrument.
Das anmoderierte Jingle.
Dem Jagdhorn. Und dieses Legenden-Jagdhorn leitet jetzt jedes Mal. Warum lachst du denn?
Das ist Gott.
Wunderschön.
Live eingeblasen hier im Studio.
Absolut.
Ich denke mir, Leute, die jetzt weggepennt sind, weil ich höre auch immer Podcasts und penne dann ein. Und
das, das kann hier nicht passieren.
Denke mir, wow.
Die Fanfare.
Nach der Drei-Fragezeichen-Musik kommt auch noch eine Geschichte. Das wundert viele, wenn sie es zum Einschlafen hört.
Nee. So, also Legendenmotto. Ja. Du hattest gerade schon inoffiziell Warren Buffett. Wen hast du jetzt offiziell?
Offiziell habe ich Peter Kunz. Mein eigenes Motto ist, es ist Akzeptanz durch Penetranz. Das war auch der Titel meines ersten Comedy-Programms und das klingt zwar lustig, weil es so rhythmisch schön von der Sprachrhythmik ist, aber Akzeptanz durch Penetranz heißt einfach auch penetrant sich selber gegenüber und penetrant Dinge dann auch mal voranzutreiben, auch mal Leute zu nerven und sich einfach irgendein Thema rauszusuchen. Und alle, die das jetzt hören und vielleicht sagen, mein Leben ist so langweilig, ich habe nur den Beruf, sucht euch was raus, nerdet irgendwo rum, kauft euch eine Oldtimer-Zeitung oder was weiß ich, Meat, es gibt Fachmagazine für Fleisch oder was auch immer. Oder lernt Klarinette oder Tuba, wenn ihr in einem freistehenden Einfamilienhaus wohnt.
Akzeptanz durch Penetranz, Peter. Wahnsinn, was wir gelernt haben von den Halbzeitlegenden, bei den Halbzeitlegenden, für Halbzeitlegenden. Richtig viel Spaß hat es gemacht und es ist
mir auch
wahnsinnig viel hängen geblieben.
Ja, finde ich auch. Peter Kunz, vielen lieben Dank und ihr könnt dem guten Mann und ihr sollt dem guten Mann natürlich auch folgen, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, in den Kanälen der sozialen Medien. Das könnt ihr natürlich auch ab sofort bei uns machen. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir sind bei LinkedIn. Liked, kommentiert und folgt uns, was das Zeug hält. Und dann, Dirk, würde ich sagen, hören wir uns schon nächste Woche wieder, oder?
Ja. Tschüss, danke fürs Zuhören. Auch nächste Woche wird es wieder legendär, Halbzeit legendär.